Unsere Themen heute. Die Brombeere verbeamtet weiter munter Staatssekretäre auf Lebenszeit und wird dadurch immer mehr zum Versorgungsamt für ehemalige Thüringer Oberbürgermeister. Zudem schauen wir auf künstliche Intelligenz, die jetzt im Unterricht in Thüringen Einzug halten soll und Lehrern bei der Arbeit und Schülern auch helfen soll. Dann werfen wir einen etwas traurigeren Blick, und zwar auf die weiterhin bestehende Gewalt gegen Journalisten während ihrer Arbeit. Und wir schauen auf die Landesgartenschau, die in wenigen Wochen in Leinefelde-Worbis eröffnen wird. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Hallo Fabian.
Hallo Elmar.
So, los geht's mit den Staatssekretären. Du hast dich darum gekümmert und etwas aufgeschrieben. Schon im Januar war das mal ein Thema und jetzt geht es wirklich im fliegenden Wechsel beziehungsweise einfach nahtlos weiter.
So kann man es, glaube ich, sagen. Heute, wir nehmen am Dienstag auf, hat das Landeskabinett getagt, wie die Regierungssprecherin an der Stelle sagen würde, und hat auch wieder zwei Staatssekretäre auf Lebenszeit verbeamtet. Und das Ganze, schon im Januar ist das Thema gewesen, bei drei Lebenszeitverbeamtungen fand unmittelbar nach Ablauf der Mindestprobezeit statt. Von wem reden wir? Später würden jetzt sagen, die halbe Ex-Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Erfurt ist jetzt auf Lebenszeit verbeamtet. Nämlich es geht um den ehemaligen Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein, der jetzt Staatssekretär im Thüringer Innenministerium ist, und den ehemaligen Dezernenten der Stadt Erfurt, Herrn Knoblich, der jetzt Staatssekretär im Infrastrukturministerium ist. Die beiden können sich jetzt freuen. Die sind auf Lebenszeit verbeamtet, haben wahrscheinlich dann auch ausgesorgt bis ans Ende ihrer Tage. Genauso wie im Übrigen die Staatssekretäre Klein im Justizministerium, von Arp, der ehemalige Gera-Oberbürgermeister, und Markus Maltsch aus dem Wirtschaftsministerium, die bereits im Januar, du hast es angesprochen, auf Lebenszeit verbeamtet worden sind.
Warum ist das eigentlich so ein großes Thema und warum vielleicht auch gerade, wenn man sich das anschaut, ist es bei Andreas Bausewein ein ganz spezieller Fall?
Ja, der Fall Andreas Bausewein, der hat schon sehr viel Schönes. Ich zitiere ein Mitglied der Thüringer Landesregierung, das an der Stelle namentlich nicht genannt werden möchte. Denn Herr Bausewein ist jetzt Staatssekretär im Innenministerium bei Innenminister Georg Mayer. Das ist jener Innenminister, der 2017 ins Amt gekommen ist, als Andreas Bausewein noch Landesvorsitzender der SPD und damals ein wesentlicher Teil der rot-rot-grünen Landesregierung gewesen ist. Man könnte auch sagen, Bausewein hat Mayer zum Innenminister gemacht und der hat sich jetzt möglicherweise, ich bin mir sicher, er würde immer sagen, Herr Bausewein ist bestens qualifiziert, auch aufgrund seiner Erfahrung als Oberbürgermeister, hat sich jetzt möglicherweise revanchiert, nachdem, wir erinnern uns, Andreas Bausewein ja bei den Oberbürgermeisterwahlen 2024 krachend gescheitert ist, ist er jetzt eben Staatssekretär. Und das, glaube ich, kann man an der Stelle auch noch sagen, als Bausewein zum Staatssekretär wurde, wären, glaube ich, selbst in der Thüringer SPD weniger auf die Idee gekommen, dass eben genau jener Andreas Bausewein dieses Amt bekleiden sollte.
Interessanterweise hat man damals ja auch vermutet, dass Andreas Bausewein sogar eher im BSW-Karriere macht, als noch in der SPD zu bleiben.
Das ist wahr. Andreas Bausewein galt als der neue Hoffnungsträger des BSW, des Bündnis Sahra Wagenknecht. Wir haben das damals recherchiert. Es gab auch schon Termine, Verabredungen. Er sollte dieses BSW in Thüringen gemeinsam mit Katja Wolf, die das dann ja schlussendlich getan hat, aufbauen, und hat aber dann wohl kurz vorher abgesprungen. Das war zu einem Zeitpunkt, als Erfurt von der Theateraffäre um Herrn Montavon erschüttert wurde. Bausewein damals noch als OB in Amt und Würden. Und er ist dann eben nicht zum BSW gegangen, ist in der SPD geblieben, hat zwei Wahlniederlagen miterlebt, nämlich seine eigene und die der SPD bei der Landtagswahl. Aber, das zeigt das auch wieder, nicht immer sind Wahlniederlagen am Ende ein Problem für den einen oder anderen Politiker.
Mhm. Das ist wohl wahr. Und diese, insgesamt sind es dann ja 5 Fälle, die aus dem Januar und die beiden aktuellen, die eint eben, dass die Probezeit deutlich verkürzt wurde.
Genau, wir müssen es mal einordnen. Es gibt eine Mindestprobezeit von 1 Jahr, da können dann Dinge angerechnet werden. Und es gibt eben, also die Probezeit, das liegt zwischen 1 und 3 Jahren, eine Mindestprobezeit ist 1 Jahr. Und die Fälle eint tatsächlich, dass eben immer kurz nach Ablauf der Mindestprobezeit die Lebenszeitverbeamtung dann schon ausgesprochen worden ist. Ich würde einen Fall so ein bisschen ausklammern bei den 5 tatsächlich, das ist Christian Klein, Staatssekretär im Justizministerium. Der war nämlich schon Beamter, bevor er ins Justizministerium gewechselt ist. Er war Kirchenbeamter und hat diese Beamtenlaufbahn in der Kirche aber aufgegeben zugunsten des Postens als Staatssekretär. Da kann ich durchaus nachvollziehen, dass dann auch sehr schnell die Lebenszeitverbeamtung ausgesprochen worden ist, während ich bei allen anderen 4 so meine Zweifel habe, auch aufgrund dessen, wie sich die CDU eben in der zurückliegenden Legislatur geriert hat.
Genau, wenn man sich das anschaut, also jetzt fällt Ihnen das möglicherweise auf die Füße. Damals noch als Oppositionskraft, da haben Sie die rot-rot-grüne Landesregierung immer kräftig kritisiert. Gerade in einem Fall damals auch, als nämlich auch eben die Probezeit deutlich verkürzt wurde. Und jetzt stehen Sie selber ziemlich dumm da, ne? Und ich erinnere noch daran, dass der linke Abgeordnete Sascha Bielay, der hat schon im Januar gesagt, und da hat er nicht ganz Unrecht, ne, Mario Vogt, also der Ministerpräsident, schafft es nicht, den Maßstab zu erfüllen, den er früher bei anderen angelegt hat. Und dabei meinte er eben die rot-rot-grüne Landesregierung. Ne? Und Bielay hat dann auch süffisant gesagt, er freut sich schon auf den nächsten Sonderbericht des Rechnungshofs. Und ich würde sagen, wir beide uns auch, ne?
Weil es auch eine absolute Breitseite eben ist gegen Mario Vogt, der nämlich mit dem Sonderbericht des Rechnungshofes zur Postenaffäre der rot-rot-grünen Landesregierung überall umhergelaufen ist und gesagt hat, immer mit dem Finger auch auf rot-rot-grün gezeigt hat, schaut her, guckt, was die dort machen. Er hat da recht gehabt. An vielen Stellen hat er recht gehabt.
Aber er hat damit auch Wahlkampf gemacht, muss man sagen, ne?
Und zeigt eben jetzt die Landesregierung auch, dass sie selbst nicht besser ist und ja, wie viele Staatssekretäre haben wir eigentlich über alle Ressorts verteilt?
16, oder?
16, das sind ja dann doch 3 mehr als die rot-rot-grüne Landesregierung der einst hatte.
Ja, also wenn man bedenkt, dass man immer von Bürokratieabbau, schlanken Staat und was auch immer erzählt, dann kommt dann das komisch vor, kurios schon. Und man fragt sich, na ja, wird es dann wirklich funktionieren, das, was er nämlich auch versprochen hat, dass es später definitiv bei den Staatssekretären keinen Aufwuchs geben wird.
Ja, das ist der sogenannte, er hat das, glaube ich, schon im ersten Interview gesagt, nach Amtsantritt, sind dann die Posten, die mit einem sogenannten KW-Vermerk versehen sind. Du als Übersetzer des Amtsdeutschen, was heißt das?
Ja, kurz würde man sagen, kann weg, aber es heißt, glaube ich, künftig wegfallend in der Behördensprache.
Ich habe ja durchaus Sympathie für die erste Deutung.
Ja, aber es wird also weiterhin betont, also vor allen Dingen im Hause von Finanzministerin Katja Wolf vom BSW. Nein, nein, nein. Also es bleibt dabei, was der Ministerpräsident gesagt hat. Der Gesamthaushalt wird in Summe nicht durch zusätzliche Stellen belastet. Das würde dann eben auch bedeuten, dass man mindestens 3 Staatssekretäre wieder zum Ende der Legislatur abschafft.
Das ist wahr. Und jetzt müssen wir uns natürlich angucken, wie geht das mit den Lebenszeitverbeamtungen weiter. Man kann wahrscheinlich die Staatssekretäre am Ende der Legislatur sogar abschaffen. Man muss dann eben eine besoldungsgleiche Verwendung für sie finden, was bei B9 doch relativ schwer wird.
Genau. B9, wir haben dann extra nochmal nachgeschaut. Das ist also schon, damit kann man also durchaus versuchen, über den Monat zu kommen. Das sind brutto 13.331,60 Euro ungefähr nach Tabelle des öffentlichen Dienstes. Ja gut, da kommen noch ein bisschen Steuern ab. Das könnte dann doch schwer werden eventuell.
Es sieht so aus, als müssten wir uns Sorgen machen. Spaß beiseite. Aber in diesem Zusammenhang, ich glaube, die Geschichte, auch wenn du gleich mich fragst, ob ich Sekundenschlaf habe, die Geschichte haben wir, glaube ich, noch nicht erzählt vom Staatssekretär Markus Maltsch. Die müssen wir, glaube ich, noch mal erzählen. Der hatte ja, wir hatten die rot-rot-grüne Landesregierung schon angesprochen, die sich damals mit der Postenaffäre herumschlagen musste und da insbesondere mit der CDU und wir erinnern nochmal an sie, weil wir sie auf lange Zeit nicht mehr im Landtag wahrscheinlich sehen werden, der aus dem Landtag geflogenen FDP.
Genau, also Malsch hat damals nämlich seinerzeit ne, wirklich eine Anfrage gestellt, ne? Und zwar zur fragwürdigen Einstellungspraxis bei Staatssekretärinnen und Staatssekretären in der Ramelow-Regierung, wie es so schön hieß. Und was hat er da alles aufgeführt, was ihm aufgefallen ist?
Das ist alles Mögliche, ne? Darin wurde eben zum Beispiel vermerkt, dass Staatssekretäre zwischen 145.000 und 147.000 Euro im Jahr verdienen und ihnen für den Fall ihrer Versetzung in den einstweiligen Ruhestand für bis zu 3 Jahre ein Ruhegehalt von 8.800 Euro zu zahlen ist. Nach Ablauf dieser Frist stehen ihnen immer noch bis zu 4.300 Euro monatlich zu und das auf Lebenszeit. Da müssen auch wir beide ganz schön lange für stricken. Und andere
ja,
auch.
Ich bin ja deutlich älter als du, du vielleicht. Also
du ja nicht mehr.
Die Rente ist ja schon fast sicher bei mir.
Bei dir ist Gnade der späten, der Gnade der frühen Geburt. Ne?
Mhm.
An
genau.
der Stelle heißt es so. Naja, auf jeden Fall, Herr Malsch hat diese Anfrage tatsächlich dann nochmal wieder gesehen, auch in unserer Berichterstattung. Er hat sportlich genommen. Ich habe kurz mit ihm drüber gesprochen. Jetzt hat übrigens der Abgeordnete Bieley, den wir schon angesprochen haben, der hat jetzt auch mehrere Anfragen zu dem Thema gestellt. Er nennt das jetzt auch suffisant Postenaffäre. Mhm. Bin dann gespannt, was aus Bieley wird, sollte die Linke in Thüringen mal wieder regieren. Vielleicht wird er ja dann Lebenszeit verbeamteter Staatssekretär.
Mhm. Ja, klingt gut. Ne? Das wäre eigentlich die logische Konsequenz.
Wäre die logische Konsequenz. Und wir gucken uns das sehr genau weiter an. Wir haben aber noch ein paar andere Themen, die wir zu besprechen haben. Du sagtest gerade Konsequenz, jetzt hätte ich fast gesagt, reimt sich auf Intelligenz. Es geht um künstliche Intelligenz im Lehrerzimmer. Und da hat sich der Bildungsminister Christian Tischner was einfallen lassen. Lässt sich ja ganz viel einfallen in letzter Zeit. Schließt das Thüringen-Kolleg und macht hier Kommunikation und da auch manchmal ein bisschen Chaos. Haben wir auch hier schon thematisiert. Wen das interessiert, kann sich die letzten Folge gerne nochmal anhören dazu. Aber diesmal geht es um künstliche Intelligenz im Lehrerzimmer. Ich habe keine Vorstellung, was dahinter steckt.
Ja, ich weiß es auch noch nicht so recht. Er will es offiziell am Donnerstag vorstellen, dieses Projekt, sage ich mal. Es gibt es allerdings schon in anderen Bundesländern. Und dahinter steckt ein Chatbot, also quasi künstliche Intelligenz, mit der man dann eben in Dialog treten kann. Die wird Telly genannt, also T-E-L-L-I, und kann einfach genutzt werden zur Unterrichtsvorbereitung. Es können Dialogpartner und Lernszenarien erstellt werden und die Schülerinnen und Schüler, die können dann per QR-Code damit arbeiten.
Ist das die vielbeschworene Einstellungsoffensive bei den Thüringer Lehrern?
Ja, genau. Also ich bin jetzt gespannt, ob dann demnächst auch so richtige, sag ich mal, Roboterlehrer. Es gibt ja schon so als, ich glaube, Kellner oder so, habe ich das schon mal gesehen, und Kellnerinnen. Wollen ja immer gendern. Und ja, vielleicht gibt es dann auch als Lehrerinnen und Lehrern irgendwie demnächst, die dann so ein bisschen zwar unbeholfen, aber aus Metall und nicht mehr aus Fleisch und Blut vor der Klasse stehen. Aber jetzt ist es erstmal was anderes, jetzt ist künstliche Intelligenz.
Mach mir keine Angst, ich habe noch schulpflichtige Kinder hier in Thüringen.
Ja, zumindest eins, oder?
Zumindest eins.
Oh Gott, weil du hast jetzt gerade die Mehrzahl benutzt. Ich wurde schon unruhig. So, also, aber jetzt nochmal zum Ernst der Lage. KI-Assistenten sollen auch dazugehören. Und Assistenten, klar, die assistieren, die helfen einem irgendwo dabei. Und zwar zum Beispiel sollen sie helfen, um Unterrichtsmaterialien zu erstellen, Vertretungsstunden vorzubereiten, Elternbriefe zu verfassen oder auch Musterlösungen zu erarbeiten. Ne? Das klingt also alles ganz gut. Dann kann man irgendwie Lernszenarien ausarbeiten. Und dann gibt's irgendwie so vordefinierte Chats, da können die Schüler in der Klasse können dann wieder per QR-Code, das sind ja eben diese komischen, keine Ahnung was, Muster, die man dann so mit dem Handy abscannt.
Diese Schwarz-Meißen-Strickmuster, genau.
Ja, und die Schüler können eben dieses Chats dann nutzen, um irgendwie Lerninhalte, ne, selber zu erarbeiten und selbstständig und vielleicht irgendwie so ein bisschen spannender, als es der Lehrer machen könnte. Und das soll alles mit KI funktionieren. Die können sich also fiktive Gesprächspartner, können Lehrer dann also, sag ich mal, programmieren, so eine Art, beziehungsweise programmieren wird es wahrscheinlich dann sogar die künstliche Intelligenz. Die Lehrer müssen einfach nur etwas sagen und ihre Wünsche äußern.
Ne? Ich frage mich jetzt gerade, ist das nicht auch eine Form von Social Media, die Mario Vogt ja bis zum 16. Lebensjahr verbieten will?
Ja, Auf jeden Fall ist es Media. Ich weiß gar nicht, ob das Social ist dann.
Künstliche Gesprächspartner, ja. Ist ja künstlich Social. Und das können die Lehrer dann alles ganz unbegrenzt nutzen. Das ist ja wunderbar.
Ja, unbegrenzt scheinen sie es nicht nutzen zu können, sondern es gibt nämlich dann Budgets jeweils monatlich mit sogenannten, also Telly, wie gesagt, heißt dieser Chatbot. Und die Budgets, die man dann nutzen kann, oder die Währung, nenne ich es mal, die heißen dann Telly Points, also Points für Englisch Punkte. Ne? Und sie kriegen also eine bestimmte Anzahl von diesen Punkten. Und jeder Chat, also immer wenn sie quasi diese künstliche Intelligenz nutzen, müssen sie die Währung einsetzen, diese Punkte. Und der Verbrauch hängt eben vom jeweiligen Sprachmodell ab, was also wie aufwendig das ist, ne? Also weil damit kann man eben neben diesem Unterrichtszeugs, also da hängt ja einiges dran, man kann also Bilder auch erstellen, ne? Man kann Videos machen, ne? Also etwas. Und die Lehrer, die sollen dann so eine Art in dieser Benutzeroberfläche so eine Art Balkenanzeige bekommen, die ihnen dann sagt, aha, so viel ist schon vollgelaufen von dem Balken. Das heißt, du hast jetzt nicht mehr ganz viele Tallypoints.
Stell dir vor, am Ende der Tallypoints ist noch ganz viel Monat übrig.
Ja, genau. Dann freuen sich die Schüler eventuell nicht, weil dann müssen sie nämlich wieder mit dem normalen Lehrer leben.
Mhm.
Das könnte ja ungewohnt werden.
Also weil wir ja auch immer dazu neigen, manche Sachen ein bisschen besser zu wissen. Unser Appell hier aus dem Tacheles Thüringen Studio in Erfurt, liebe Lehrerinnen und Lehrer, schmeißen Sie den Overhead-Projektor, die Folien und die Stifte noch nicht weg.
Genau, da bin ich ja sowieso für, mehr so als der Analoge von uns beiden. Aber, also worauf kann man so etwas nutzen? Man kann so etwas dann also nämlich nicht an der Kreidetafel nutzen, sondern man kann es irgendwie offensichtlich auf unterschiedlichen Endgeräten nutzen. Auf einem Tablet, auf dem ganz normalen Laptop, aber auch auf dem Handy. Ne? Und das Ganze soll sogar datenschutzkonform sein, weil irgendwie die Server stehen in Europa, es sollen keine persönlichen Daten verarbeitet werden und die Chatverläufe, die würden also nur eben lokal gespeichert und dank einer pseudonymisierten Anmeldung könnten einzelne Nutzer nicht nachverfolgt werden.
Sag nochmal pseudonymisiert.
Nee, mach ich nicht. Okay. Mach du doch. Und auch Beschäftigte der jeweiligen Schulaufsichtsbehörden könnten Chatverläufe nicht einsehen. Also wir glauben das jetzt einfach mal. Also dass quasi kein Vorgesetzter irgendwie...
Meinen wir bei unseren Schulaufsichtsbehörden, ehrlich gesagt, keine Sorgen.
Ja, sag mal.
Dass die da reingucken.
Die haben genug anderes zu tun, nämlich.
Ja, deswegen, was anderes habe ich doch gar nicht gesagt.
Ja, das klang aber jetzt so ein bisschen.
Ja, ja. Ich weiß es gar nicht. Vier Seiten einer Nachricht. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, jetzt das emotionale Ohr, auf dem wir das alle gehört haben.
Mhm.
Na gut, Emotion ist ein gutes Stichwort.
Ja, kommen wir jetzt noch zu einem Thema, was uns wirklich umtreibt. Du hast ja persönlich damit sogar auch zu tun gehabt. Ich, glücklicherweise bislang nie, toi, 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 mal ganz schnell irgendwie auf Holz klopfen. Es geht um Gewalt gegen Journalisten und jetzt gerade den aktuellen Angriff in Fretterode im Eichsfeld. Du bist ja ein alter Eichsfelder, also quasi in deiner Heimat, umso schlimmer. Erzähl, was ist da passiert?
Ja, in Fretterode hat es vor einer Woche einen Übergriff gegeben oder einen Angriff auf ein Kamerateam von Spiegel TV. Die sind dort attackiert worden von zwei Personen. Ich sage auch gleich, um wen es dabei geht. Und waren dort zu Dreharbeiten. Und zwar haben sie eine Szene nachstellen wollen von einem Angriff auf Journalisten vor 8 Jahren, der auch in Fretterode stattgefunden hat. Eines der Opfer von vor 8 Jahren war auch mit dabei und sie sind unvermittelt wieder angegriffen worden. Die Kamera wurde zertreten, es wurde Reizgas eingesetzt und tatverdächtig dafür sind der ehemalige NPD-Bundesvorstand und Rechtsextremist Thorsten Heise und einer seiner Söhne. Bei dem Angriff vor 8 Jahren ist der andere Sohn und ein Ziehsohn Heises sind da die Täter gewesen. Die sind auch verurteilt, allerdings noch nicht rechtskräftig, denn gerade läuft vom Landgericht Mühlhausen, und das ist mit Sicherheit auch Anlass der Doku gewesen, die Spiegel-TV-Kollegen dort drehen, das Revisionsverfahren. Also der erste Angriff, wie gesagt, im April 2018, 8 Jahre.
Auch der Hammer, ne? Ich meine, sie drehen über Gewalt gegen Journalisten und werden dabei attackiert. Ja. Kaum zu glauben. Und eben die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz, ne?
Genau das. Die sind dann, nachdem der Angriff, wir hatten das relativ schnell mitbekommen, dass der Angriff stattgefunden hat. Und dann hat die Polizei doch einen relativ großen Einsatz vor Ort in Fretterode gefahren, hat auch noch Kräfte aus Erfurt nachgeordert. Unser Kollege Daniel Wiegand war schon länger vor Ort. Aufgrund lokaler Nähe hatte er ein bisschen Vorsprung. Und hat dort das Ganze dokumentiert, auch mit Fotos. Und ja, dann ist man auch am Abend noch in das Wohnhaus der Heises gegangen. Dort hat eine Durchsuchungsmaßnahme stattgefunden. Man hat auch mehrere sogenannte Reizstoffsprühgeräte gefunden, sprich Pfefferspray. Ob da jetzt das Gerät aufgefunden wurde, was bei dem Angriff zum Einsatz kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, sagt mir Benedikt Ballerhausen, der zuständige Sprecher der Mühlhäuser Staatsanwaltschaft, der auch an dem Abend gut für uns als Journalisten der Bereitschaftsstaatsanwalt gewesen ist, weil dann gab es auch schon an dem Abend Auskünfte eben von der Staatsanwaltschaft. Genau, und dann wurden noch einige andere Dinge sichergestellt, sogenannte Zufallsfunde. Da wird jetzt eben geschaut, ob da möglicherweise ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegen könnte. Was dabei rauskommt, ich bin da zurückhaltend. Ob da wirklich was rauskommt, das müssen dann die Ermittler, müssen die Ermittlungen zeigen. Und das ist eben auch der Stand.
Ja, und damals 2018, also über die Geschichte, die sie jetzt drehen wollten, da waren ja wirklich Journalisten, die wurden quasi in ihrem Auto, wenn man so will, gejagt. Die kamen dann irgendwann mal im Graben zu stehen und dann wurden sie von zwei Männern unter anderem mit Schraubenschlüssel, Baseballschläger, Messer und Pfefferspray angegriffen. Und das kam dann auch zu einer Gerichtsverhandlung. Also die Männer wurden dingfest gemacht. Und das Urteil war, ja, gelinde gesagt, was war's?
Das Urteil ist ein Skandal gewesen. Ja. Also das waren so geringe Strafen, die dort ausgeurteilt wurden. Das sage ich auch im Brustton der Überzeugung. Das ist ein Skandalurteil gewesen. Und das, was wir jetzt in Fretterode erlebt haben,
ist die logische Schlussfolgerung von solchen laxen Strafen, oder?
Die bittere Quittung. Ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Das ist die bittere Quittung von einem Justizversagen, was da in Mühlhausen stattgefunden hat. Man muss sagen, also die 18er-Tat und auch die jetzige Tat, die Aufnahmen fanden natürlich in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses von Thorsten Heise statt, was auch Treffpunkt ist für Rechtsextremisten, in der Vergangenheit gewesen ist, auch weiterhin ist. Dort wurden eben ist zu Recherchezwecken gearbeitet worden. Die Unterstellung ist ja dann immer sofort, ihr dringt in den Nahbereich ein, ob das da stattgefunden hat. Es wird jetzt viel von einer möglichen, also im aktuellen Fall, von einer Drohne berichtet, die angeblich das Gelände überflogen hat bei Heises. Ob der Staatsanwaltschaft bestätigt, dass der Staatsanwalt bestätigt, das war eine Drohne im Einsatz, welche Route die genommen hat oder ob die einfach nur Übersichtsaufnahmen von Fretterode gemacht hat, was sie normalerweise darf, das ist eben auch noch nicht geklärt. Heise nimmt aber diesen Drohnenflug als Rechtfertigung her, das hat er auch über seine Kanäle verbreitet, um die Tat eben zu rechtfertigen. Ja. Und er kündigt, wenn ich das noch sagen darf, ja, immer, natürlich. Und er kündigt auch an, dass ihm das eigentlich alles egal ist, was da an Maßnahmen jetzt stattgefunden hat, sondern das würde in Fretterode auch so weitergehen.
Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn es dort einen Verstoß gegeben haben sollte, rechtfertigt das ja nicht ansatzweise körperliche Gewalt. Also wie auch immer man dagegen vorgeht, aber so etwas kann ja nicht, also legitim, also ist nicht legitim und kann nicht geduldet werden, natürlich.
Ja, zumal also dann nicht, also es rechtfertigt dann nicht körperliche Gewalt, wenn du dich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befindest, wo Herr Heise sich befindet. Ich würde die Bewertung mal den Hörerinnen und Hörern anheimstellen. Das sieht man dann, wenn er solche Ankündigungen macht.
Ja, und der DJV, also der Deutsche Journalistenverband, hat sich ja auch schon eindeutig zu Wort gemeldet und hat sich eben auch auf das Gerichtsurteil von damals bezogen und hat gesagt, das war einfach nicht geeignet, die Pressefreiheit und damit auch unsere Demokratie zu verteidigen. Und ja, ganz offensichtlich ist da was dran. Und wenn man sich jetzt anhört, was Katharina König-Preuß, die Extremismus-Expertin und Innenpolitikerin der linke Landtagsfraktion sagt, nämlich, dass Fretterode drohe, zu einer national befreiten Zone zu werden, dann kann einem ja Angst und Bange werden, oder?
Ich gehöre ja zu denen, die selten über das hinausgehen, was Katharina König-Preuß sagt, weil ich eher manches nicht so sehe wie sie. Ich muss hier sagen, hier würde ich tatsächlich drüber hinausgehen und würde sagen, Fredrode ist schon eine national befreite Zone geworden in den letzten Jahren. Und das ist wirklich was, was mich auch mit großer Sorge erfüllt.
Ja, kann es auch. Ja, kommen wir jetzt zum Schluss nochmal zu etwas Positivem, auch wenn vielleicht der Sprung jetzt schwerfällt.
Harter Übergang, Herr Kollege, aber spielt auch im Eisfeld, ne?
Ja, spielt auch im Eisfeld, das ist wenigstens mal eine Parallele. Und zwar die Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis. Heute konnte sich die Brombeer-Regierung, will ich mal sagen, wieder so ein bisschen selbst feiern dafür, was sie alles Gutes im Land bewirkt. Nämlich insgesamt, also unterschiedliche Mittel, nicht nur Landesmittel, sollen ja 50 Millionen in das, sag mal, kleine Städtchen zumindest im Eichsfeld geflossen sein. Aber man freut sich jetzt schon, weil man weiß, jeder Euro, der verdoppelt sich quasi, was die Investitionen angeht, weil er führt dazu, dass andere, dass andere Investitionen nachkommen werden. Und man geht davon aus, dass es hinterher um die 100 Millionen sein werden, von denen dann Leinefelde-Worbis profitiert.
Genau, das ist am Ende die Rechnung. Die Wirtschaftsministerin Colette Bourgeon und der Leinefelde-Worbiser Bürgermeister Christian Zwinkmann und sein Landesgartenschau-Geschäftsführer Stefan Nolte heute in der Regierungsmedienkonferenz auch aufgemacht haben. 30 Millionen Landesmittel, 20 Millionen Eigenanteil der Stadt Leinefelde-Worbis sind da reingeflossen bis jetzt. Und das Ganze mal zwei sind dann 100 Millionen. Da wurde der Busbahnhof umgebaut, Tüffersgarten und so weiter und so weiter. Kann man sich alles angucken ab 23. April in Leinefelde-Worbis. Sind jetzt wohl auch schon 4000 Dauerkarten verkauft worden dafür. Und es ist eben wirklich ein Millionengeschäft, was da für die Städte und Regionen dranhängt, die diese Landesgartenschau ausrichten dürfen.
Ja, weil es auch nachhaltig ist, weil du ja schon gesagt hast, genau. Also der Bahnhofsbereich wurde erneuert, es werden Sportstätten und Wege und Straßen im Zuge dessen immer, also im Zuge solcher Großveranstaltungen immer saniert oder sogar neu gebaut, ne? Und da bleibt was Nachhaltiges da. Also auch wenn die Landesgartenschau dann schon zu Ende ist, kann man sagen, die jeweiligen Gemeinden, Städte, wo das bislang stattgefunden hat, die haben davon durchaus profitiert. Sie sind schöner geworden, die Infrastruktur hat gewonnen, das Umfeld hat gewonnen, es sind mehr Touristen in den Ort gekommen und oder vielleicht sogar in die Region.
Man muss natürlich dazu sagen, also diese Durchführung allein der Landesgartenschau, und da reden wir jetzt nicht von den 100 Millionen Euro, von denen wir gerade gesprochen haben, die kostet nochmal um die 12 Millionen Euro. Das heißt, in diesen 172 Tagen, die diese Landesgartenschau in Leinefelde-Worbis geht, müssen ungefähr 325.000 Besucher dorthin kommen und auch Eintritt bezahlen. Im Übrigen auch die Hunde, die zahlen auch Eintritt.
Warum das eigentlich?
Weil Hunde auch Eintritt zahlen. Ich habe das gar nicht näher hinterfragt. Ich habe es nur in dem Preistableau gesehen, aber das können wir nochmal nachrecherchieren, warum das so ist. Und insgesamt 325.000 Besucher. Da wird mit einem durchschnittlichen Tageskartenpreis von 12,50 Euro gerechnet. Da gibt es Dauerkarten und dies und das und alles Mögliche. Also das muss man auch erstmal hinbringen. Ja? Da bin ich gespannt, ob das gelingt. Ich bin am Ende auch gespannt, gerade wie die Leinefelde-Worbisser die Landesgartenschau annehmen werden.
Wie ist denn da so die Stimmung im Ort jetzt? Du bist ja, wie gesagt, da vergleichsweise häufig noch und nah dran. Ist die Stimmung gut, dass die Leute sagen, ja, wir freuen uns drauf, oder die sagen, ach nee, jetzt kommen da auch noch so viele?
Na, ich würde sagen, die Stimmung ist noch teils. Ne? Es ist noch nicht losgegangen. Es sind da auch umfangreiche Abrissmaßnahmen haben da stattgefunden, unter anderem 850 Garagen. Und so eine Garage und so ein Garagenkomplex ist eben auch ein sozialer Treffpunkt. Und das hat damals gerade im Stadtteil Leinefelde für viel Aufruhr gesorgt. Das Motto der Landesgartenschau heißt ja auch Aussöhnung von Stadt und Landschaft oder ländlichem Raum. Ja, mit Aussöhnung hat das auch viel zu tun, was da in Leinefelde stattfinden muss. Ich bin gespannt, wie das gelingt. Ich habe den Bürgermeister eben in der Regierungsmedienkonferenz gefragt, was denn ein Leinefelder ihm sagen muss, damit auch Herr Zwingmann, der Bürgermeister, am Ende sagt, es war eine erfolgreiche Landesgartenschau, dann sagt er, naja, wenn mir die Leute sagen, wir sind stolz darauf, wie sich unsere Stadt präsentiert hat, dann ist es ein Erfolg gewesen. Ich bin gespannt, ob das auch so kommen wird, denn die Leute haben jetzt wirklich 5-6 Jahre erheblich Baumaßnahmen, Baulärm, Dreck, Staub ertragen müssen. Und da ist, glaube ich, noch ein bisschen zu tun.
Als Erfurter würde man, glaube ich, sogar sagen, na ja, da ist vor allen Dingen jede Menge Landschaft.
Ja.
Also vergleichsweise wenig Stadt. Ich weiß gar nicht, was Sie da aussöhnen wollen.
Wenn Thüringen westlich von Erfurt zu Ende ist, dann für den Erfurter, dann würde ich das auch so sehen. Ja. Ich als Eichsfelder sehe das anders, aber das mag man mir nachsehen. Elmar, wir sind gut durchgerutscht schon. Wir müssen, glaube ich, noch zu unserer Lieblingskategorie kommen.
Genau. Den Top und den Flop der Woche, und heute ist es die Top der Woche, und dazu küren wir heute die Wirtschafts- und Landwirtschaftsministerin Colette Boos-John, die heute nämlich die Landesgartenschau vorgestellt hat nochmal, die Details dazu, die wir jetzt gerade nochmal auch referiert haben. Eigentlich hätte das auch der Infrastrukturminister fast machen können, der fällt mir gerade ein.
Der fast machen können, aber ja, Frau Boos-John hat ja nicht nur die aktuelle Landesgartenschau vorgestellt, sondern sie hat ja auch noch ganz weit nach vorne geblickt. Mhm.
Genau, sie hat Jahrzehnte nach vorne geblickt und gesagt, ja, das ist es uns wert sozusagen. Ne? Also auch wenn sie da schon längst nicht mehr im Amt sein wird, hat man da schon versucht, jetzt Flöcke einzuschlagen.
Genau, man hat den Flock für 2036 heute schon eingeschlagen für die Landesgartenschau. Genau. Ausschreibungsverfahren beginnt jetzt.
Konnte man heute sogar schon bei uns lesen. Hattest du schon aufgeschrieben?
Ah ja, das war ja so, genau. Stimmt.
Ja, und also sie ist deswegen auch die Gewinnerin, finde ich, für mich nämlich zumindest, weil sie hat gelernt, also immer mehr und immer besser frei zu reden. Also wenn ich mir denke, wenn ich noch zurückdenke an ihren Beginn der Auftritte als Wirtschaftsministerin, da habe ich gedacht, oh Gott, ne? Da muss ich noch einiges tun. Ich würde sagen, sie hatte Rhetorikunterricht und das hat sich gelohnt. Und jetzt ist sie also nicht nur fachlich gut, sondern also rhetorisch deutlich besser geworden.
Ich bin ja selten deiner Meinung, aber da stimme ich dir tatsächlich zu.
Endlich mal.
Ich dachte, das ist fast.
So, wer ist denn der, die das Flop der Woche?
Der Flop der Woche ist jemand, den wir schon mal in dieser Kategorie tatsächlich hatten. Es ist Thürings Ministerpräsident Mario Vogt, CDU. Er hat in der vergangenen Woche im Thüringer Landtag eine Regierungserklärung gehalten, die vor allen Dingen eins nicht war. Die war wenig visionär. Und deshalb ist er für uns der Flop der Woche, denn er hat seinen Thüringen-Plan dort noch einmal vorgestellt, den er 4 Wochen vorher auch schon mal vorgestellt hat. Und dann hat er auch schon mal, oder die Landesregierung zu diesem Thüringen-Plan, auch schon mal eine große Pressekonferenz abgehalten. Man ist extra nach Eisenach gefahren, hat dort eine Kabinettsklausur abgehalten und so weiter. Und all das hat er jetzt nochmal in den Landtag getragen.
Ich habe ja schon fast befürchtet, Mario Vogt hält es mit einem großen Sozialdemokraten, der, glaube ich, mal gesagt hat, wer Visionen hat, der müsste zum Arzt gehen, irgendwie so frei übersetzt. Und deswegen hat er einfach keine.
Also Arzttermine von Mario Vogt in der vergangenen Woche sind nicht übermittelt. Wahrscheinlich liegt es da dran. Was man zur Ehrenrettung vielleicht noch sagen kann, die Regierungserklärung im Skript, das ist ja so, vielleicht nehmen wir die Hörerinnen und Hörer mal kurz noch mit, man bekommt die ja so als Journalist immer am Abend vorher zugesendet, dann hat man schon mal das Skript.
Ja, und Gute Nachtlektüre.
Und ich glaube, der Mario Vogt fand das Skript schon so langweilig, der hat sich nämlich sehr weit vom Skript entfernt, als er dann die Regierungserklärung gehalten hat. Das hat es ein bisschen besser gemacht, aber nicht viel besser. Anders als dann seine spontane Reaktion auf die Reden unter anderem aus der Opposition, die dann wiederum
die waren gut.
Deutlich besser waren. Aber grundsätzlich Verlierer der Woche aufgrund einer visionslosen Regierungserklärung, die insbesondere, wo es insbesondere am Drehbuch gehapert hat, das hätte man alles schon Wochen vorher machen können, von mir aus in einem Sonderplenum oder was auch immer. Man hatte alle Möglichkeiten. Hier sind 4 Stunden für eine Debatte draufgegangen, die keinen Mehrwert gehabt hat.
Sehe ich auch so.
Sind wir schon wieder einig?
Das gibt's doch gar nicht. Wir müssen uns was anderes überlegen.
Jetzt überlegen wir uns was und verabschieden Sie und euch aus dieser aktuellen Folge Tacheles Thüringen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gern, schreibt einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es uns. Und wir hören uns nächste Woche. Elmar, mach's gut.
Bis dahin, Fabian. Ciao.
Ein Podcast von Funke.